Man muss sich heutzutage in Winterthur etwas organisieren. Ich hoffe, es geht mit der Hörbarkeit jetzt. Ist es gut? Hört man mich gut? Ich habe diese Predigt so geschrieben, dass sie etwas gekürzt werden kann. Das heißt, wenn man alles lesen wollte, dann müsste man eines der 4 Exemplare ergattern, die ich mitgenommen habe. Manchmal, liebe Gemeinde, manchmal bin ich überwältigt. Wenn ich die Musik zum Beispiel von Johann Sebastian Bach in diese Musik hineinhöre. Wenn er nur zusehen könnte, wie viele Menschen diese Musik 300 Jahre später noch bewegt, erfreut und inspiriert. Oder Ludwig van Beethoven. Er fühlte sich wegen seines Vaters innerlich gedrängt, der größte Komponist zu werden, wurde aber mit 30 schwerhörig und dann taub wie eine Nuss. Wenn er nun 200 Jahre später nur zuhören könnte, wie die Werke jener letzten 22 Jahre klingen, wenn er nur mitbekommen dürfte, dass er trotz allem tatsächlich als der größte Komponist aller Zeiten gilt, quasi als Dreh- und Angelpunkt der Musikgeschichte. Ist es denkbar, dass Bach und Beethoven irgendwie noch mit uns verbunden sind? Heutzutage sind solche Gedanken eigentlich salonfähig. Hör nur zu, wie mancher Spitzensportler einen Sieg feiert. Er schaut nach oben und sagt, der verstorbene Vater würde sicher runterschauen und lächeln. Oder etwa in einem Tanzwettbewerb wird ein gewisser Tanz der seligen Mutter gewidmet. Kürzlich zu Besuch in Zürich erzählten meine Gastgeber von Alex, einem verstorbenen jüdischen Freund. Beim Holocaust war er 2-mal knapp am Tod vorbeigekommen. Danach hatte er aber eine Familie gegründet und sei Kunstliebhaber geworden, wie Sie, meine Freunde. Mittlerweile ist er schon länger tot. Meinen Gastgebern bleibt er jedoch als großartiger Mensch in Erinnerung. Auf einmal wurde ich hellhörig in diesem Gespräch, denn sie sagten, er lebe weiter im Kreis seiner Familie. Wie bitte? Wie sei das gemeint? Ja, seine Frau und seine Söhne würden das alles weitermachen, was sie mit ihm gemacht hatten. Dieselben Kunstausstellungen besuchen wie damals mit ihm, sich mit denselben Freunden immer wieder einmal treffen wie einst mit ihm, um ihm nahe zu sein. Derart verbunden fühlten sie sich weiterhin mit Alex. Was will ich mit solchen Beispielen sagen? Bei Hinterbliebenen kann es eine andauernde Verbundenheit geben mit dem verstorbenen Menschen und ein Weiterwirken nach dem Tod gibt es. Nun, das Weiterwirken Jesu Christi nach seinem Tod am Kreuz erstreckt sich in eine andere Dimension. Paulus hat es einmal so geschildert: Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Ist dir jemals aufgefallen, wie eigenartig diese Aussage ist? Mag sein, dass so etwas heute zur Sprache Kanans gehört, aber damals nicht. Diese Aussage ist einzigartig. Sowas lesen wir nur einmal in den Schriften des Paulus, wie Ostern sich bei ihm persönlich auswirkt. Christus in euch sei das große österliche Geheimnis, voller Hoffnung, hat er anderswo geschrieben. Christus möge durch den Glauben in euren Herzen wohnen. Das ist sein Gebet. Und in der Schriftlesung haben wir Ähnliches gehört aus der Feder des Johannes. Solche Aussagen waren neuartig. Bach möge in seiner Musik weiterleben, Beethoven ebenso. Die Familie des Kunstsammlers Alex möge in ungebrochener Verbundenheit mit ihm leben. Aber hier heißt es: Christus lebt in mir. Jetzt lebt Christus sein Leben weiter in mir. So ist sein Leben auf Erden nach dem Tod am Kreuz. Paulus sieht das Sterben und Auferstehen Jesu als Paradigma. Wer sich mit Christus in seinem Tod identifiziert, wird mitgenommen in die Kraftsphäre seiner Auferstehung und wird somit verwandelt. Paulus artikuliert es so in unserem Predigttext, den ich jetzt länger zitiere: Mit Christus wurde ich mitgekreuzigt. Ich lebe nicht mehr ich selbst, es lebt in mir Christus. Paulus redet viel von diesem Mitsterben und Mitauferstehen. Oft ist es schwer begreiflich, was er schreibt, wenigstens für uns heute. Ein Aspekt daraus ist aber der: Um Jesus Christus nachzufolgen, müssen wir ebenso gleichsam ein Kreuz tragen und eine Art Tod sterben. Doch dadurch werden wir zugleich ins Kraftfeld seiner Auferstehung geführt. Da kriegen wir kräftige Impulse, die uns wachrufen zu einem neuen Dasein in dieser Welt, zu einer neuen Lebensgestaltung. Wer diesen neuartigen Lebenspuls in sich spürt, der sagt in der Regel nicht: Ich war tot und jetzt lebe ich wieder. Nein, er sagt viel eher: Nun bin ich wie neu geboren. Das war das Sprachbild der Urchristenheit. Ich bin wie neu geboren. Hören wir den Predigttext nun in vollem Wortlaut. Mit Christus wurde ich mitgekreuzigt. Ich lebe nicht mehr ich selbst, sondern es lebt in mir Christus. Oder man kann es auch direkt so schreiben, einfach auf Deutsch: Christus lebt in mir. Was ich jetzt im Fleisch, das heißt in irdischer Begrenztheit, lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich hingegeben hat. Christus lebt in mir. Ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich hingegeben hat. So persönlich wie sonst nirgends. Dieser Lieblingsvers meines Vaters ist auch mir ans Herz gewachsen. Was denn den großen Unterschied ausmacht? Paulus weiß sich trotz allem angenommen, gewollt und geliebt. Lebst du in dieser befreienden Gewissheit? In allem Widrigen bekräftigt er anderswo, überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Nochmals dieser Nebensatz. Wer ist es, der uns zu jedem guten Werk und Wort stärkt? Ja, der, schreibt er anderswo, der uns geliebt hat, nämlich unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater. 2. Thessalonikerbrief 2,16. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis, Not oder Verfolgung, Hunger oder Blöße, Gefahr oder Schwert? Nein, in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir sind unwiderruflich, unumstößlich geliebt. Was heute speziell für Lars Mahler gilt. Wir reden hier von einer Liebe, die sich für uns hingegeben hat. Die sich für uns hingegeben hat. Ja, der Leidensweg Jesu Christi wird im Neuen Testament letztlich als ein Akt der Selbsthingabe gedeutet, beziehungsweise als Akt der Solidarität mit allen Verstoßenen, allen Ausgegrenzten, allen Erniedrigten, allen Verlorenen, allen, die ihr Leben verwirken, die sich von Gott entfremden und einen Fürsprecher brauchen. Am Karfreitag stand Jesus ein für solche Menschen, für alle Sünder, kurz für uns alle, indem er alle Schuld auf sich selbst nahm. Wie es ein uraltes Bekenntnis formuliert, litt er einmalig für die Sünden, der Gerechte für die Ungerechten, um uns zu Gott hinzuführen. Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er gab sich hin wie ein Weizenkorn, das in die Erde fällt, um neues Leben entstehen zu lassen. Der alte Johannes sah es im Rückblick so. In seiner Lebenshingabe offenbarte sich die Herrlichkeit Gottes. Denn in ihm sehen wir den Vater, der uns zu sich hinliebt. In Christus, der nun in mir lebt. Die Umdeutung von Karfreitag begann für die ersten Christen mit dem, was sie in der Osterzeit erlebten. Alles, was passiert war, sahen sie immer stärker in einem neuen Licht. Derselbe Jesus, der gestorben war, trat eben wieder in Erscheinung. 40 Tage lang begegnete er ihnen mehrmals in leiblicher Gestalt, stets etwas anders als vorher, manchmal zunächst ungewohnt anders, sei es in ihrer Mitte, als Gegenüber oder als Weggefährte an ihrer Seite. Am Karfreitag war er gewiss gestorben und dennoch war er nun nicht tot. Auch nach jenen 40 Tagen erkannten sie seine Gegenwart, sowohl in ihrer Mitte als christliche Gemeinschaft, wie auch als eine neue Lebenskraft von innen her. Also wollten sie von dem reden, was sie erfüllte. Aber wie reden? Es handelt sich ja um ein unergründliches Geheimnis, ein unergründliches Wunder. Und solches gehört auch zu einem unergründlichen Wunder. Bei einem Wunder und bei einem Geheimnis. Wie sagt man das Unsagbare? Wie sagt man das Unsagbare? Ja, die ersten Christen knüpften an die alttestamentliche, die spätalttestamentliche Hoffnung auf eine endzeitliche Auferstehung der Toten. Gott habe Jesus nun aus dem Tod auferweckt. Eine alte Bekenntnisformel fand andere Worte. Im ersten Petrusbrief: Getötet wurde er zwar im Fleisch, in seiner irdischen, vergänglich verweslichen Leiblichkeit, wurde aber lebendig gemacht im Geist. Geist meint hier sowas wie die Sphäre der Weltüberlegenheit. Und auch die Triebkraft zur Weltüberwindung. Dass Christus heute lebt, heißt also nicht, dass der irdische Jesus reanimiert wurde, dass sein vergangenes Dasein wiederhergestellt wurde. Nein, Auferstehung bedeutet so etwas wie Todesüberwindung und eine Weltüberwindung, an der wir Anteil bekommen. Und ferner bedeutet Auferstehung Verherrlichung bei einer Verwandlung. Es gibt kaum ein größeres Wunder auf dieser Welt als ein Wunder, das in der Bibel, soweit ich weiß, nie thematisiert wird, nie darauf hingewiesen wird. Es ist die Verwandlung, die in einem Kokon vor sich geht, wie aus dem toten Kokon, in den sich die Raupe eingepuppt hatte, ein wunderschöner Schmetterling entschlüpft und davonfliegt. Ein Wunder ohnegleichen. In der Ruhe einer langen Todesnacht, in jenem Grab sozusagen, wird das Leben gänzlich umgeformt im Hinblick auf eine völlig neue Existenz. In der Bibel wird auf den Schmetterling zwar nicht verwiesen, aber das Wort Metamorphose im Griechischen, Verwandlung, das ist ein Thema. Mit Christus verwandelt werden. Mit dem Christus, der in uns lebt. Ja, der alte Johannes sah es so. Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht. Er sieht Jesus am Kreuz erhöht und verherrlicht. Trotz allem. Und Gott ist in ihm verherrlicht. Da offenbart sich eine Liebe, die Liebe des Vaters, der uns zu sich hinliebt und unser Leben dadurch verwandelt. Ich schließe. Johannes schreibt: In ihm war das Leben. Und nun, dieser Christus sagt, Die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Weil ich lebe und auch ihr leben werdet. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich in aller Ewigkeit. Amen.